Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ich habe heute ein grundlegendes Thema mitgebracht. Und es ist gut, dass wir immer wieder mal in einzelne Bibeltexte eintauchen, sie auseinandernehmen, weil dadurch dann ja das große Ganze irgendwie ein bisschen konkretisiert wird. Aber dann ist es auch wieder gut, mal einen Schritt zurückzugehen und einfach mal zu sehen, wie sieht das Bild eigentlich mittlerweile aus. Und diesen Schritt zurück, den möchte ich heute in der Predigt mit euch ein Stück weit machen. Und ich habe die Predigt jetzt ein bisschen anders genannt und ich hoffe, ihr sagt nicht, das ist dann jetzt schon zu simpel. Einfach glauben. Einfach glauben. Manchmal ist das ja so, dass so der Alltag dahin plätschert. Das gilt für Beziehungen, das gilt für unser Leben allgemein. Alltag ist ja weder gut noch schlecht. Gehört einfach dazu. Aber erfahrungsgemäß ist das in Beziehungen so, wenn sie lange einfach so vor sich hin plätschern, wird der Abstand normalerweise größer als kleiner. Und darum ist es gut, immer mal innezuhalten, eine Pause zu machen, auch wenn man so eine lange Fahrt macht, in Urlaub zum Beispiel, da braucht man auch manchmal Pausen, um einfach runterzukommen, sich nochmal auszurichten. Und ich glaube, Jesus hat bei mir gemerkt vor einiger Zeit, dass ich in dieser Beziehung zu ihm in so ein alltägliches Fahrwasser reingekommen bin. Und darum hat er mich auf so eine kleine Reise genommen und auf die nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Als Prediger habe ich ja die Freiheit, mit euch einfach das zu machen, wonach mir ist. Und ich nehme euch mal mit auf diese Spur und es hat damit angefangen, dass ich mich eigentlich wieder intensiver mit dem Psalm 23 beschäftigt habe oder beschäftigen musste, wie auch immer man es sagen möchte. Und dieser Psalm ist ja wahrscheinlich das bekannteste Wort aus dem Alten Testament. Sehr, sehr viele Menschen weltweit kennen den Psalm auswendig. Wahrscheinlich auch viele hier im Raum. Von klein auf vielleicht schon damit groß geworden. Und im Neuen Testament geht es dann ja einen Schritt weiter. In Johannes 10 sagt Jesus ja, ich bin der gute Hirte. Und damit greift er dieses Bild so ein Stück weit auf und überträgt es auf sich. Und wenn ich dann den Psalm 23 lese und bete, dann ist das also wie so ein Gespräch mit meinem guten Hirten, mit Jesus. Und es ist alles andere als so das Runterrattern von Kindheitsgewohnheiten, wie es manchmal bei mir ist, so Psalm 23, Vater unser, kennt man ja schon ganz lange. Und wenn man es dann betet, dann ist es auch irgendwie manchmal wie so eine Hülle, wo das Innere gar nicht mehr so greifbar ist. Aber dieses Mal hat es in sich und es fängt ja gleich schon mit dem ersten Satz an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Sehr bekannter Satz. Wenn man aber noch mal genauer hinschaut, das ist ja so die bekannte Luther-Übersetzung, dann fehlt da ein Wort, beziehungsweise ist es mitgedacht, aber damit es besser in die Rhythmik passt, ist es weggelassen. Der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Das ist ja mitgedacht. Das können wir also auch quasi im Inneren dazu schreiben. Mit anderen Worten steht da also, weil ich zu Jesus gehöre, weil ich an ihn glaube, weil ich ihm nachfolge, darum wird mir nichts mangeln. Und hier hat Jesus mir zum ersten Mal die Frage gestellt auf meiner kleinen Reise, glaubst du das? Glaubst du das, was da steht? Denn es ist ja nicht zu übersehen im zweiten Satz, dass da das Nichts steht, oder? Der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Was für eine krasse Aussage, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was alles dahinter steckt. Was könnte denn damit gemeint sein? Also ich habe zum Beispiel keinen Sportwagen, ich habe kein großes Haus mit Garten. Fehlt mir dann nicht doch etwas? Was ist damit gemeint, wenn David da schreibt, der Herr ist mein Hirte, darum wird mir nichts mangeln. Wie so oft hilft es, einfach mal ein paar Zeilen weiterzulesen. Die Theologen sagen da den Kontext betrachten und das machen wir einfach und das erhält dann so ein bisschen das Bild. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zum frischen Wasser, er erquickt meine Seele und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also hier wird das so ein bisschen aufgeschlüsselt, was vorher in dem einen Satz drinsteckt, dass mir nichts mangeln wird. Mir wird all das, was dort steht, zur Verfügung gestellt. Darin wird es mir nicht mangeln. Es ist also Nahrung, es ist die innere Stärke, es ist aber auch die Wegweisung, die Führung für unser Leben. All das steckt da so ein Stück weit drin. Es geht also nicht um Reichtum oder um Wohlstand, einen Sportwagen oder was auch immer wir uns vielleicht an materiellen Dingen gerne vorstellen, sondern es geht viel eher um einen genügsamen Lebensstil. Das stellt der gute Hirte uns zur Verfügung. Damit versorgt er uns. Das ist das Versprechen an dieser Stelle. Und wir wissen ja auch, dass Schafe nicht so anspruchsvoll sind. Und dieses Bild schwebt ja über dem ganzen Psalm. Und wenn ich das dann manchmal so in meinem alltäglichen Gedankenmodus lese, dann stimme ich dem voll zu. Wenn ich da so drüber fliege oder es einfach nochmal innerlich in den Gedanken runterratter, dann sage ich, ja, stimmt, glaube ich. Aber dann gibt es auch manchmal Momente in meinem Alltag oder in unserem Leben als Familie, wo das dann in Frage gestellt wird. Ganz profan vielleicht durch finanzielle Fragen. Etwas Teures geht kaputt, die Rechnungen trudeln so langsam in den Briefkasten ein und dann steht vielleicht noch die nächste Klassenfahrt vor der Tür und man merkt, ups, jetzt wird's eng. Wie kann der nächste Monat weitergehen? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Glaube ich das dann noch in dieser Situation? Halte ich daran fest? Oder wenn uns schlimme Nachrichten erreichen, Krankheit im eigenen Leben oder im Leben von Menschen, die uns sehr nahe stehen, wir leiden darunter, andere leiden darunter. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Glaubst du das dann noch? Und als ich diese Fragen in mir bewegt habe, dann habe ich gemerkt, dass sich da dann doch irgendwie trotzdem immer wieder neue leise Zweifel einschleichen. Denn selbst wenn ich diese Frage, glaubst du das, mit Ja beantworte, was ändert sich denn dann an den Umständen? Gar nichts. Die Menschen oder ich bin vielleicht immer noch krank. Mein Bankkonto ist immer noch nicht mehr gefüllt und all die Herausforderungen, die in unserem Leben da sind, sind erstmal nicht weg. Ist das dann vielleicht nur so ein christlicher Strohhalm, an dem wir uns festhalten wollen? Und es kommt ja noch besser, wenn wir den Psalm 23 weiterlesen. In Vers 4 spricht David dann plötzlich von diesen dunklen Tälern, von Schatten des Todes. Wie passt das denn dazu, dass uns nichts mangeln wird? Er sagt erst, mir wird es nichts mangeln und dann spricht er von diesen Todesschatten, von dunklen Tälern. Das geht doch irgendwie nicht zusammen. Macht Jesus uns etwa Versprechen, die er nicht hält? Und damit kommen wir zu dem zweiten Text, den Jesus mir in meiner Reise in den Weg gestellt hat. Der kommt aus dem Neuen Testament in 1. Petrus 1. Die Verse 6 und 7. Da schreibt Apostel Petrus: Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Ich lese es einfach nochmal vor. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Und dann die Schlussfolgerung, denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Also das, was David in Psalm 23 noch düster mit diesem Tal des Todes beschrieben hat, greift Petrus hier eher nüchtern mit dem Begriff Prüfung oder in anderen Übersetzungen steht auch Versuchungen auf. Und wenn wir heute von Prüfungen sprechen, dann versteht jeder wahrscheinlich etwas anderes darunter. Darum ist es gut, einfach mal in den Petrusbrief reinzuschauen und zu sehen, wo gebraucht er diesen Begriff eigentlich, damit wir herausfinden können, was er damit meint. Und da sehen wir zum Beispiel in Kapitel 2, dass das bedeutet, dass die Leser, also die, die den Brief bekommen haben, von ihren Nachbarn verleumdet wurden, weil sie an Jesus glauben. Das war eine ihrer Prüfungen. Zwei Kapitel weiter, in Kapitel 4, sehen wir, dass sie sogar dafür beschimpft wurden, dass sie ausgegrenzt wurden, weil sie an den Gott der Bibel geglaubt haben. Das waren also die Prüfungen, in denen die Leser dieses Briefes standen, als sie das gelesen haben. Es geht hier an dieser Stelle also bei Prüfungen um Situationen, die Druck auf den Glauben der Leser oder übertragen auf uns, von uns ausüben. Das sind die Prüfungen, von denen Petrus hier spricht. Aber hier stellt sich dann wieder dieselbe Frage, die ich auch bei Psalm 23 hatte. Warum lässt Gott das zu, wenn er doch allmächtig ist? Wir haben vielleicht noch ein paar Zeilen der Liedtexte, die wir gerade gesungen haben, im Ohr, wo wir ihn dafür loben, was er alles kann. Aber warum lässt er das dann trotzdem zu in unserem Leben? Wir müssen gar nicht weit schauen und sehen, dass es nicht einfach ist an manchen Stellen. Gott kann uns doch davor schützen, oder nicht? Doch, davon bin ich fest überzeugt, das kann er. Und das tut er auch sehr, sehr oft. Darum sollen wir es ja auch beten, wie es weiter im Psalm 23 heißt, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir sollen Gott darum bitten, dass er uns von diesen Prüfungen, vor diesem Bösen errettet. Und das tut er auch sehr, sehr oft. Aber manchmal lässt er sie dann doch zu. Das können wir hier aus dem Text von Petrus lesen. Dann ist es aber nicht sein Ziel, dass er unseren Glauben erschüttern möchte oder dass er uns fallen sehen will, sondern er gibt uns dadurch eine Gelegenheit, unseren Glauben zu zeigen, unseren Glauben zu bewähren. Bevor unsere Tochter, als sie noch jünger war, in der dritten Klasse mit den Noten für ihre Klassenarbeiten anfing, hat ihre Lehrerin sie darauf vorbereiten wollen. Und sie hat damals die Klassenarbeiten nicht als solche benannt, sondern sie hat gesagt, dass es jetzt Gelegenheiten gibt, wo sie zeigen können, was sie gelernt haben. Also diese Klassenarbeiten waren sowas wie "Zeig mir, was du kannst" Gelegenheiten. Denn wenn sie diese Arbeiten nicht schreiben, dann würden sie gar nicht sehen, was sie schon alles gelernt haben. Erst dadurch, dass sie es mal zu Papier bringen, ohne Hilfsmittel, sehen sie, okay, das kann ich schon oder das kann ich vielleicht noch nicht. Und sowas Ähnliches sehen wir auch hier bei Petrus in seinem Brief. Gott lässt das Leid, er lässt die Ausgrenzung, diese Beleidigung, die zum Alltag der Leser dazugehörten, zu, damit sie sehen können, dass ihr Glaube diesen Prüfungen standhält. So erklärt Petrus es seinen Lesern. Und hier hat Gott mir wieder die Frage gestellt, glaubst du das, Erich? Glaubst du das? Es ist nur eine simple Frage, aber die hat er mir bei allen Stationen gestellt. Glaubst du das? Glaubst du, dass ich es auch in Prüfungen gut mit dir meine? Dass ich auch in diesen Situationen noch dein guter Hirte bin? Oder fällt das Gute dann schon mal weg und er ist nur noch mein Hirte? Wenn das Geld dann mal für ein paar Monate knapp wird, Krankheit mich oder andere betrifft, halte ich dann an diesem guten Hirten fest? Vertraue ich ihm dann immer noch? Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, kommt ja noch etwas dazu. Oder wir können es sogar genauer sagen, kommt noch jemand dazu. Denn der Feind Gottes, der will diese Prüfungen natürlich auch für seine Ziele verwenden. Er versucht auch, seine Finger ins Spiel reinzubringen, aber sein Ziel ist es, unseren Glauben zu erschüttern, uns fallen zu sehen und am besten auch liegen zu bleiben. Aber wir haben ein Versprechen von Gott bekommen. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht, aber Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Einfach glauben. Gott ist treu und wird nicht zulassen, dass die Prüfung über eure Kraft geht. Wenn er euch auf die Probe stellt, sorgt er auch dafür, dass ihr sie bestehen könnt. Eine unglaubliche Zusage, an die wir uns festhalten dürfen. Und durch diese Erklärung verstehe ich dann auch den Psalm 23 wieder etwas besser. Gott verspricht uns, dass uns nichts mangeln wird. Nichts von dem, was wir zu unserem Leben brauchen. Aber Schmerz, Leid, Trauer, all das, was das Leben schwer macht, gehört auch in unser Leben dazu, weil es eine vergängliche Welt ist. Und dieser Prozess der Vergänglichkeit beinhaltet einfach sehr viel Leid und Krankheit und Tod. Wir können dem also nicht entfliehen. Es gehört zu unserem Leben, zu diesem Kosmos dazu. Und manchmal lässt Gott Prüfungen auch ganz bewusst zu und lässt sie in unser Leben kommen. Aber er leitet uns dann immer wieder durch diesen Prozess. Und da brauchen wir nicht KI als guten Freund und Helfer, sondern den guten Freund und Helfer, den haben wir hier drin. Nämlich den Heiligen Geist. Viel, viel besser als KI. Und den schenkt er uns. Und darum sagt David auch wieder in Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist der Trost. Daran hält David sich fest in diesen dunklen Tälern. Du bist bei mir. Und warum wir da durch müssen, das verstehen wir oft nicht. Aber wenn wir unseren Blick ausgerichtet halten auf Jesus, wenn wir uns auf ihn fokussieren, dann werden wir erleben, dass Gott uns auch in diesen schwierigen Zeiten die nötige Perspektive gibt, die nötige Kraft gibt, damit wir mit seiner Hilfe auch diese Prüfung bestehen können. Denn er ist unser guter Hirte. Er geht an unserer Seite durch jedes Tal und über jeden Berg. Und nach diesen ersten zwei Stationen hat Jesus mich weitergeführt zu einer dritten, wieder ein Bibeltext. Denn Gott redet ja durch sein Wort. Wir müssen es nur betend lesen und hören dann seine Stimme. Und den dritten Text finden wir in 2. Korinther 4, Vers 16 und 17. 2. Korinther 4, Vers 16 und 17. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Er beschreibt zuerst diesen Verfall, der ganz normal zu unserem Leben dazugehört, und dann die Schlussfolgerung, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und hier eröffnet Paulus uns noch eine weitere Dimension. Wir haben vorher bei Petrus gesehen, dass Gott diese Bedrängnisse, Prüfungen manchmal zulässt, damit unser Glauben bewährt werden kann, damit wir sehen, dass unser Glaube dem schon standhalten kann. Und Paulus ergänzt das dann noch und sagt, Prüfungen sind auch da, um uns eine Belohnung zu bescheren. Das hören wir nicht unbedingt so gerne, weil das läuft ja schnell so Richtung Werksgerechtigkeit. Darum geht's nicht. Er spricht hier zu Christen, zu Menschen, die schon zu Jesus gehören, die schon diese Eintrittskarte, sage ich mal, in den Himmel haben. Sie gehören also schon zum Volk Gottes. Ihr Platz im Himmel ist ihnen sicher. Und jetzt schreibt er zu ihnen, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Also die Herausforderungen, die wir mit Gottes Hilfe bestehen, die Sorgen, über die wir vielleicht im Alltag die Oberhand gewinnen durch den Glauben. All das setzt unseren Glauben unter Druck. Aber es wird auch mal veredelt werden, wenn ich das so sagen kann. Es ist nichts, was Gott unberücksichtigt lässt, wo er sieht, ja, mein Kind hat sich angestrengt und dann einfach weiter. Nein, er merkt sich das. Er merkt sich all das, was wir für ihn tun, all das, was wir in die Beziehung zu ihm investieren, in die Gemeinde investieren, in die Nachbarschaft, in die Familie. All das, was wir aus unserem Glauben heraus tun, das verfällt nicht. Das merkt er sich alles. Und Paulus beschreibt das hier mit den Worten, dass diese Belohnung, die wir erhalten, über die Maßen gewichtige Herrlichkeit ist. Und das Bild, das hier anklingt, ist diese Schalenwaage. Die benutzen wir ja nicht mehr, aber ich glaube, jeder hat sie so schon vor Augen, ne? Wo die zwei Seiten da sind und je nachdem, wo es schwerer ist, geht die Waage dann runter. Und die Last der Prüfungen, der Herausforderungen in unserem Leben sind dann quasi auf der einen Seite, in der einen Schale, und das Gewicht der Herrlichkeit, das, was auf uns wartet, wenn wir das letzte Mal unsere Augen schließen, das liegt auf der anderen Schale. Und was Paulus hier meint, ist nicht so, dass das Verhältnis 2:1 ist, dass die eine Seite so gerade Übergewicht bekommt. Nein, über alle Maßen gewichtig, schreibt Paulus hier. Es ist also so viel, das klatscht einfach runter. Man kann es noch nicht mal in Zahlen fassen, dieses Verhältnis. So übergewichtig ist die Herrlichkeit, die auf der einen Seite drin liegt. Die Schale ist so schwer, all das, was auf der anderen Seite liegen könnte, fällt da noch nicht mal ins Gewicht. Aber auch dieses Versprechen will geglaubt werden. Glaubst du das? Glaubst du, dass diese Waage in dieser Art und Weise ungleichgewichtig ist? Glaubst du das? Glaubst du, dass die Ewigkeit, all das erdenkbare Leid in deinem Leben in so einer Art und Weise überwiegt, dass es dann irgendwann nicht mal mehr der Rede wert sein wird? Wenn man gerade in so einem dunklen Tal steckt, kann man sich das kaum vorstellen. Aber das ist das, was Jesus uns hier durch diesen Text verspricht. Und diese Wahrheit, die das nächste Leben, die Ewigkeit betrifft, die kann nur geglaubt werden. Wir haben keinerlei Möglichkeit, das irgendwie nachzuvollziehen oder mit jemandem darüber zu reden, der das schon mal erlebt hat. Den gibt es ja nicht mehr. Wir müssen es glauben oder eben nicht. Diese Perspektive auf das Leben und die Ewigkeit können wir nur durch den Glauben erfassen. Wir können sie nicht erlernen, wir können es nicht von anderen beigebracht bekommen, sondern wir müssen es glauben. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir diese innere Überzeugung gewinnen, wenn wir wirklich von Herzen sagen, ja, Jesus, ich glaube das, dann bekommen wir eine ganz neue Ausrichtung, eine neue Perspektive für das Leben im Hier und Jetzt mit all dem, was gut läuft, und vor allem mit all dem, was auch nicht gut läuft. Und wenn wir dann wieder mal vielleicht nächste Woche um 9 Uhr hier sein müssen, um zu proben, um aufzubauen, wenn wir vielleicht mal spät abends noch da sitzen, um den Hauskreis vorzubereiten, oder. All das, was wir für Gott investieren, all das wird dann auch wieder zur Sprache kommen, sage ich mal. All das wird nicht vergessen bleiben, sondern Jesus sieht das. Und das wird dann ins Gewicht fallen. Und wieder die Frage, glaubst du das? Glaube ich das? Und mit dieser dritten Bibelstelle endete quasi so die kleine Reise, auf die Jesus mich mitgenommen hat. Und er hat mich auf diese drei Texte gestoßen und dann einfach nur diese Frage gestellt. Glaubst du das, Erich? Willst du in der Weise mit mir unterwegs sein? Willst du mir vertrauen, dass all das, was ich im Wort sage, in der Bibel sage, dass das stimmt und dass das Realität ist, mehr als die Realität, die du mit deinen Augen siehst? Und die Frage ist ja auch an uns als Gemeinden. Glauben wir das als Gemeinde? Als Gemeinden gehen wir ja auch durch Höhen und Tiefen. Und glauben wir, dass er der Oberhirte ist, so wie Petrus es auch an einer Stelle sagt? Er ist der Oberhirte und die Ältesten, die Pastoren, sind quasi Unterhirten. Aber er ist der gute Oberhirte. Glauben wir das auch als Gemeinde, dass uns nichts mangeln wird, dass er uns versorgt? Es gibt in der Bibel so viele Versprechen. Und zwei Fragen sind da für mich wichtig. Erstmal, kenne ich diese Versprechen? Und die zweite ist dann, glaube ich daran und richte ich mein Leben dann an diesem Glauben aus? Und zu der ersten Frage, ob ich diese Versprechen kenne, habe ich für mich vorgenommen, diese drei Texte auswendig zu lernen. Psalm 23, wer ihn schon kennt, hat da schon einen kleinen Vorsprung. Aber die anderen zwei Texte, die haben mich so aus den Socken gehauen, dass ich nicht anders konnte, als zu sagen, die will ich mir merken. Die sollen mich begleiten. Bedrängnis, Prüfung, Herausforderung, die kenne ich in meinem Leben. Die kennt jeder wahrscheinlich in seinem Leben. Aber das, was Petrus und Paulus uns in der Hinsicht sagen, das war für mich irgendwie, als ob nochmal ganz neu, obwohl ich es ja schon ein paar Mal gelesen hatte. Und darum habe ich gesagt, ich will diese Versprechen auswendig lernen, damit ich sie auch besser glauben und mein Leben daran orientieren kann. Und für alle, die da vielleicht mitmachen wollen, liegen hinten draußen am Ausgang ein Zettel aus, wo all diese drei Texte einfach abgedruckt sind. Ihr könnt gerne beim Rausgehen einen Zettel mitnehmen und euch dann mit diesen Texten weiter beschäftigen. Und es gibt noch viele andere Versprechen. Das sind jetzt einfach nur drei Texte, wo Versprechen drin sind. Und das Zentralste, das Zentrum aller Versprechen in der Bibel ist quasi all das rund um Jesus. Und da sind so viele Versprechen drin. Wer er ist, der gute Hirte, ist nur ein Bild dafür. Was er für uns getan hat, das haben wir in den Liedern besungen. Und was das für unser Leben bedeuten kann. Und da lade ich euch ein, diese Texte auch wieder ganz bewusst zu lesen. Und wir wollen jetzt noch ein letztes Lied zusammen singen, wo es um solche Wahrheiten geht. Um diese Wahrheiten, zu denen wir wieder aufgefordert sind, sie zu glauben oder auch nicht. Es ist das letzte Lied, das, glaube ich, vertont quasi unser Glaubensbekenntnis. Und ich lade euch dazu ein, das jetzt gemeinsam zu singen. Und wenn ihr dann beim Singen ganz aufmerksam mitlest und merkt, oh, bei dieser Zeile, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob ich das wirklich glaube, dann macht ihr da vielleicht eine Notiz und denkt mal weiter drüber nach. Denn das Glaubensbekenntnis oder auch solche Lieder, die rutschen uns auch so leicht über die Zunge. Aber glaube ich das wirklich, was ich da singe? Eine herzliche Einladung, das jetzt ganz bewusst zu tun. Ich bitte die Band nach vorne und das Lied mit uns zu singen. Vielen Dank euch.